Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Den Predigttext auf den Gründonnerstag in diesem Jahr finden wir beim Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther im 11. Kapitel. Dies gebiete ich euch. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr es daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Dies ist mein Leib, der neue Bund in meinem Blut. Liebe Gemeinde, die Worte, die Paulus zitiert, reichern sich ja sofort an mit zahllosen Erfahrungen und Deutungserinnerungen, die sie mit dem Abendmahl gemacht haben. Aber das ist nicht erst bei uns Heutigen so. Nein, das war schon in Korinth der Fall. Die Worte waren bekannt, unendlich oft wiederholt, gehört, geglaubt. Und doch ist es manchmal so, dass gerade die vertrauten Worte nicht mehr wirklich gehört werden. Ihre beständige Praxis überlagert das, was sie sagen. Ob es uns gelingt, heute Abend aufmerksame Zaungäste der Mahlfeier in Korinth zu werden, durch die Mauern hindurch in die römischen Villen zu schauen, in denen sich die korinthischen Christinnen und Christen zum Mahl versammelten? Die Herrenmahlfeier in Korinth war, das geht aus diesen Zeilen unmissverständlich hervor, mit einem gemeinsamen Essen verbunden. Natürlich in einem Privathaus, vielleicht in mehreren in der Stadt. Es gab ja noch keine Kirchengebäude. Es wird in der Regel ein größeres Privathaus gewesen sein, schon um eine Vielzahl von Mitfeiernden aufnehmen zu können. Wir wissen allerdings, dass größere griechisch-römische Privathäuser nicht privat waren in unserem heutigen Sinn. Da gab es Räume, die waren der engeren Familie vorbehalten. Im Triclinium, im Speisezimmer wurden gleichgestellte Freunde empfangen. 9 bis 12 Personen fanden darin Platz. Man lag zum Essen auf der Seite und man aß mit den Fingern. Daneben gab es öffentlichere Räume, in denen der Patron seine Klienten empfing. Man kann an das Atrium denken, in dem Platz für weitere 30 bis 50 Menschen war. Die aßen, wenn sie überhaupt zum Essen kamen, im Sitzen auf dem Boden. Die Sklaven schließlich aßen in der Küche und genossen natürlich nicht denselben Wein wie die Freien. So bildete das griechisch-römische Haus eine soziale Hierarchie ab, wie das alle Häuser bis auf den heutigen Tag tun. Jedem Körper, könnte man sagen, jedem Körper, dem physischen, dem architektonischen, dem sozialen Körper und sogar den kosmischen Körpern, ist immer eine Hierarchie eingeschrieben. Es geht immer in jedem Körper auch um Herrschen und Dienen. Herz und Hirn sind lebenswichtig, die Milz oder ein Bein sind entbehrlich. Eine Regierung regiert, eine Verwaltung setzt um, die Bürger wählen hin und wieder. Die Sonne ist das Gravitationszentrum eines Sonnensystems. Die Planeten sind ihrer Gravitation unterworfen. Es ist wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn wir durch die Mauern in Korinth schauen. Jeder Leib verkörpert auch eine Hierarchie. Und genau hier grätscht Paulus mit voller Wucht in die gemeinsame Mahlfeier der Korinther. Seine Worte zielen nicht auf Überzeugung, sie wollen die Feiernden beschämen. Ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. So, wie ihr das Mahl feiert, sagt er, macht es das Leben nicht besser, sondern schlechter. Denn in der Art und Weise, wie ihr zusammenkommt, feiert ihr vielleicht euch selbst, aber nicht das Mahl des Herrn. Denn ihr reproduziert einfach die gängigen Hierarchien. Ihr führt die sozialen Distanzen aus eurem Alltag einfach fort. Die einen kommen vielleicht aus der Schicht am Hafen. Die anderen haben sich sicherheitshalber schon mal satt gegessen. Wer die Betrunkenen sind, wissen wir nicht genau. Vielleicht die, die ihr Elend mit ein, zwei billigen Schnäpsen hinuntergespült haben. Oder die, die Hektoliter von Wein in ihren Kellern lagern. Die Idee jedenfalls, gemeinsam zu essen, ist in Korinth nur noch eine Karikatur ihrer selbst. Was soll ich euch sagen? Fragt Paulus. Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Diese Art, ihr Lieben, miteinander das Mahl des Herrn zu feiern, wird nicht nur der Erinnerung an das, was Jesus mit seinen Jüngern tat, nicht gerecht. Es macht das Leben nicht besser. Es macht es schlechter. Miteinander essen zu können, zeichnet jede menschliche Gemeinschaft aus. Und es ist bezeichnend, wer jeweils mitessen darf und wer nicht. Und übrigens, es ist auch nicht trivial, was es zu essen gibt. Denken Sie an einen Kindergeburtstag. Wer ist einzuladen? Bei wem war das Geburtstagskind selbst schon zu Gast? Wen mag es besonders? Wie viele Gäste können es überhaupt sein? Und gibt es eher Pommes und Zuckerwatte oder Spaghetti mit veganer Bolognese? Und wenn Ihnen dieser Vergleich für den grünen Donnerstag zu profan oder zu fröhlich ist, dann denken Sie einfach an einen Leichenschmaus. In Siebenbürgen sagen Sie das Tränenbrot nach einer Beerdigung. Auch hier. Wer soll noch mitkommen und wer lieber nicht? Mit wem teilen wir unsere Erinnerungen an die Verstorbene? Und welche Themen bleiben besser ausgespart? Gibt es Sahnekuchen, Hefezopf oder Erbseneintopf? Kindergeburtstag, Tränenbrot oder Herrenmahl. Wer miteinander isst, bildet eine Gemeinschaft. Meist reproduziert diese Gemeinschaft die sozialen Hierarchien, die Vorlieben und Abneigungen, die Sympathien und die Antipathien. Und genau das provoziert den heftigen Widerspruch des Apostels. Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch, Unterschiede der Herkunft aus Juden und Griechen, Unterschiede der sozialen Stellung aus Armen und Reichen, Unterschiede womöglich auch der kulturellen Bildung, der Fähigkeit zur Selbstreflexion, Unterschiede sogar im Hinblick auf die Würdigkeit der Teilnahme. Aber indem ihr diese Unterschiede reproduziert, verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben. Das Abendmahl dient so nicht zum Besseren, sondern macht das Leben von vielen schlechter. Jesus Christus, die Feier des Abendmahls und die Wirklichkeit der Gemeinde sind aufs Engste miteinander verwoben, und zwar genau über den Begriff des Körpers. Paulus erinnert die Korinther und deshalb uns daran, dass Jesus Christus selbst, sein Körper, dahingegeben wurde. So muss man richtig übersetzen, was Martin Luther mit verraten ward, übertrug. In der Nacht, da er dahingegeben wurde, leibhaftig dahingegeben. Und Jesus Christus selbst, während seines letzten gemeinsamen Essens mit den Jüngern, identifiziert Brot und Wein auf dem Tisch mit seinem Körper. Und die christlichen Gemeinden wiederholen dieses Mal Sonntag für Sonntag, manche täglich, und werden so selbst ein Körper, der durch die Hingabe für andere charakterisiert sein muss. Das Mahl der Christinnen und Christen kann unmöglich eines sein, das andere ausschließt. Das macht das Leben schlechter, schreibt Paulus. Das Mahl der Christinnen und Christen ist eins, das alle einschließt. Nur so wird der Tod Jesu Christi angemessen verkündigt, bis er wiederkommt. Liebe Gemeinde, auch heute feiern wir das Mahl des Herrn. Die gemeinsame Mahlzeit ist längst Liturgiegeschichte. Wir essen und trinken, wie Paulus ja schreibt, zu Hause. Dafür haben sich andere Spaltungen in die Mahlfeier gedrängt, Deutungs- und Haltungsunterschiede, Realpräsenz oder nur Symbol, Ernst der Sündenerkenntnis oder fröhliches Fest des Himmels, persönliche Würdigkeit als Voraussetzung, nach vorne zu kommen oder einfach kindliches Vertrauen auf den, der einlädt. Manche dieser Spaltungen sind bis heute kirchentrennend. Und doch bildet nach wie vor das gemeinsame Essen und Trinken den Kern des christlichen Gottesdienstes, auch heute Abend. Das Abendmahl soll Einheit stiften und nicht Dissens verfestigen. Es soll versöhnen und nicht ausgrenzen. Es soll Trost spenden und nicht Angst fördern. Es soll ins Leben einladen und nicht krank machen. Und deshalb dürfen alle hier sein. Die Schuldigen und die, die mit sich im Reinen sind. Die, die sich auskennen mit der Liturgie und die, denen alles ein wenig neu und fremd ist. Die Fröhlichen, genauso wie die Mühseligen und Beladenen. Katholiken und Protestanten, Gläubige und Zweifler, Reiche und Arme. Die Gemeinschaft in und um Jesus Christus ist ein unhierarchischer Körper. So und nur so hat er selbst es gewollt und vorgemacht. So und nur so wird aus unserer Feier das Mahl des Herrn. Und so und nur so wird aus unserer Versammlung der Leib Christi. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, der füge uns zusammen in diesem Leib, in Frieden und in Gemeinschaft. Amen.